Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir haben heute extrem viel mit euch vor. Bevor wir damit aber wieder starten, ja, das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht so nachher gedacht, vor allem aber keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir an Underlyings beteiligt sind, dann sagen wir es natürlich immer dazu, sind aber prinzipiell über Konstrukte wie den MSCI World über andere Underlyings, in alle Underlyings dieser Welt so ziemlich zumindest investiert. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen nochmal. Ihr seht das Bild neben mir ist frei. Ich musste den Herrn Zörer leider rauswerfen aus disziplinärischen Gründen. Nein, Spaß beiseite. Der Dominik ist im wohlverdienten Urlaub und deswegen ist er heute nicht da, wird aber dann nächste Woche wieder mit uns sein. Und ja, dem geht es auf jeden Fall besser, denn wie du vielleicht schon an meiner bärlenden Stirn siehst, Herr Wengerboy, ich habe keine Klimaanlage hier, aber ich habe das Fenstersperrangel weit offen und zumindest geht jetzt ein bisschen die Luft hier in Wien. Wir haben nach wie vor 40 Grad ungefähr, aber wenigstens ein bisschen ein Lüftchen weht jetzt. Das ist schon besser als eigentlich am Vormittag. Aber wir raunzen hier nicht über das Wetter, denn das können wir sowieso nicht beeinflussen, genauso wie wir andere Dinge nicht beeinflussen wollen können. Und über die raunzen wir hier nicht großartig, sondern wir schauen uns einmal die Themen von heute an. Wir haben sie schon angekündigt. Wir werden über das Hauptthema, die KI-Blase und den verschobenen OpenAI-IPO plaudern. Wir werden über Asien im freien Fall plaudern. Wir werden über die Fed und Walsh plaudern. Wir werden über die BCE-Inflation plaudern, die heißer hereingekommen ist als erwartet. Wir werden Bitcoin und den Bitcoin, ja, Abverkauf sozusagen besprechen und wir werden uns Öl, Gold und den DAX natürlich ansehen. Ich werde versuchen, so ein bisschen beide Sichtweisen immer zu geben. Also Dominik und ich, wir versuchen ja immer so ein bisschen in die Diskussion zu kommen, ein bisschen zu plaudern zu den einzelnen Themen. Ich werde versuchen, heute immer zu sagen, was ist das Thema? Ich werde euch ein bisschen abholen zum Thema und dann werde ich einfach mal sagen, okay, was sind die bullischen Argumente zu diesem Thema und was sind die bearischen zu diesem Thema? Genau. Und der Urlaub wurde selbstverständlich nicht genehmigt. Er ist einfach so gefahren, der schlimme Mensch. Ja. Also das ist bitter. Ja. Aber ja, der Herr Zörer ist auf Urlaub, für alle, die es noch nicht wissen. Deswegen müsst ihr hier mit mir allein vorlieb nehmen. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Hallo Tanja, hallo Robby. Also schon jede Menge Menschen da, freut mich sehr. Aber wir werden uns auch lustig machen ohne den Herrn Zörer, der wahrscheinlich schon sein erstes Bier trinkt und im See planscht. Ja, also schauen wir mal. KI-Blase, schauen wir uns das nochmal an. OpenAI hat ja für so einen kleinen Schockmoment gesorgt an den Börsen und hat die Chip-Aktien auf Talfahrt geschickt. Denn die New York Times hat berichtet, dass OpenAI erwägt, den IPO auf 2027 zu verschieben. Der Grund soll sein, dass Sam Altman unbedingt eine Billionen-Dollar-Bewertung haben will und nicht zu einem niedrigen Preis an die Börse gehen will. Das wird er aber im Moment nicht bekommen und deswegen soll er es abgelehnt haben, jetzt schon an die Börse zu gehen. Die Reaktion darauf, der Philadelphia Semiconductor Index fiel um 4,8%, Nvidia um 1,5%, AMD, Broadcom, Micron, alle deutlich schwächer. Und auch die Nasdaq ist abgetaucht, nämlich um 4,6% nach unten gegangen. Und ja, jetzt kann man sagen, ist das jetzt tragisch? Oder sagen wir so, was sind die bullischen Argumente? Na, zunächst einmal, Punkt Nummer eins, eine IPO-Verschiebung ist jetzt kein Geschäftseinbruch, ist jetzt nicht so, dass OpenAI und die ganzen anderen Large Language Models nicht mehr funktionieren würden, sondern es ist einfach eine Verschiebung eines IPOs, weil man halt mit dem Preis, den man momentan an der Börse bekommen kann, nicht einverstanden ist. Okay, das kann man mal so dahingestellt lassen natürlich. Dann zweiter Punkt, der durchaus auch für eine bullischere Variante spricht, die Fundamentaldaten sind real. Micron hat eine 75% Bruttomarge zum Beispiel und ist für 2026 ausgebucht. Alle anderen sind ebenfalls ziemlich am Kapazitätslimit. Bei Nvidia laufen die Vera Rubin Plattform und die neuen Chips sind ebenfalls sehr, sehr nachgefragt. Also auch das spricht so ein bisschen dagegen, dass die Blase hier platzt. Und es ist auch so ein bisschen eine gesunde Rotation. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Crash, sondern es ist eher Rotation. Das Geld geht momentan, und darüber werden wir dann später auch noch sprechen, geht momentan eher in die defensiveren Werte hinein und geht nicht raus aus dem Markt. Also das Geld verschwindet nicht aus dem Markt, sondern es geht eher in die defensiveren Werte. Wir sehen so ein bisschen eine Rotation. Ich habe dazu auch einen Chart mitgebracht, den ich euch nicht verheimlichen will und der zeigt das eigentlich ganz schön und da gebe ich euch jetzt den Bildschirm frei hier. Ich hoffe, das passt jetzt. Na, es passt natürlich nicht. Das ist wie immer der falsche Bildschirm. So, Augenblick, das werden wir gleich ändern und ich werde euch sofort den richtigen Bildschirm einblenden. Sind nur zwei, drei Klicks, dann haben wir das hier, so ist es der, Ja, der ist es. So, ihr seht hier zwei Dinge. Ja, das eine, den Kerzencharts, den kennt ihr, das ist der SPX 500. Und die blaue Linie, die ich vielleicht ein bisschen anders gestalten werde, dass sie besser zu sehen ist, nehmen wir weiße Linie. Die weiße Linie ist der SPX Equal Weighted. Ja, also im S&P 500 hat natürlich jede Aktie eine Gewichtung. Wir wissen, dass da vor allem die Magnificent 7 extrem hochgewichtet sind. Aber die anderen eher weniger hoch. Und im Equal Weight hat sozusagen jede Aktie im Index die gleiche Gewichtung. Und was man hier sieht, ist, dass in letzter Zeit der Equal Weight Index viel, viel besser gelaufen ist als der S&P 500. Das heißt, die Mag 7 haben eine schwächere Phase hinter sich. Und vor allem, schauen wir es uns hier an, vor allem in der letzten Zeit hier, ist es definitiv so. So, mein Stift streikt auch in der Hitze. Na, jetzt ist er da. So, vor allem in den letzten Handelswochen sehen wir eine deutliche Diskrepanz. Während der S&P 500 hier nach unten geht, geht der Equal Weight nach oben. Ja, also das ist ja nicht immer so gewesen. Wenn ich jetzt weiter rausscroll und wir gehen zum Beispiel auf das April-Tief her, dann sehen wir, dass sich der Equal Weight weit schlechter entwickelt hat also jetzt müssen wir natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt gehen, aber weit schlechter entwickelt hat aus dem Zeitpunkt als der S&P 500. Also da haben wir hier die Diskrepanz. Aber wenn man ein bisschen näher geht und wenn man in den Dezember reingeht und ab Dezember so ein bisschen vergleicht, dann sieht man vor allem in letzter Zeit haben wir hier im Equal Weight einen klaren Aufwärtstrend, während wir hier eher eine Abwärtsflagge haben im S&P 500. Und das ist natürlich schon etwas, was man am Schirm haben muss. Das heißt, wir haben hier eine Rotation drinnen und jetzt nicht unbedingt, dass das Geld aus dem Markt rausgeht. Und das nächste bullische Argument, ich meine, das sind ja noch nicht einmal Korrekturen. Ja, das sind ja Korrektürchen. Wenn wir noch einmal uns kurz anschauen, wenn wir uns zum Beispiel den Nasdaq anschauen, dann sehen wir ja, dass das ja weiterhin Raunzen auf hohem Niveau ist. Wir sind von den Hochs ja gar nicht weit entfernt. Ja, also wenn wir es ausmessen schnell, dann nehmen wir da das Hoch, dann sind wir vielleicht 4% von den Hochs entfernt. Also das wird jetzt die bullische Variante sozusagen, das zu sehen. Es gibt natürlich auch eine bearische Variante. Es gibt Vergleiche mit der Dotcom-Blase, wo es ähnlich war, wo man ähnliche Bewertungskriterien haben. Morgan Stanley nennt den CapEx-Rausch auch nicht gut, ja, und erinnert dahingehend auch an die Dotcom-Blase. Dann haben wir Michael Burry, der aufgetreten ist, der gesagt hat, ja, aber diese ganzen GPUs, also diese Chips, die man da jetzt verwendet, die altern ja in 1 bis 3 Jahren. Auch da gibt es unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen, die altern in 1 bis 3 Jahren, die anderen sagen, die können auch 5 bis 7 Jahre halten. Es kommt halt darauf an, wie lang berechne ich, dass sie halten. Und dementsprechend, jeder, der Unternehmer ist, weiß das, muss ich dann natürlich meine Abschreibungen tätigen. Und so wirkt sich das auf den Gewinn auf. Michael Burry geht von maximal 3 Jahren aus und nennt dann eben 176 Milliarden Dollar Gewinnbelastung für die Hyperscaler. Und das wäre natürlich schon ein sehr, sehr bearishes Szenario. Plus, Dominik und ich haben es ja auch immer wieder besprochen, wir haben noch immer einen CapEx-Rausch. Wir haben noch immer so viele Ausgaben wie noch nie. Und die Umsätze und die Gewinne müssen wachsen, damit man da keine Lücke hineinreißt sozusagen. Genau, und das ist natürlich etwas, was wichtig ist zu verstehen. Also KI-Blase auf der einen Seite, naja, nicht wirklich, da ist nichts geplatzt. Ist die Gefahr da, dass irgendwas platzt? Natürlich, ich halte das momentan eher für weniger wahrscheinlich. Ich halte es eher für mehr wahrscheinlich, dass wir wieder einen Anstieg sehen, dass man zum Beispiel auch, und wenn wir uns das anschauen, zum Beispiel auch in einer Microsoft demnächst wieder, so, ich mache mal ein anderes Chartbild hier, in einer Microsoft zum Beispiel durchaus wieder bald Nachkäufe sieht, weil das ist natürlich eine Aktie, die ist jetzt da schon sehr, sehr abgestraft worden. So, ich nehme hier mal alles raus, damit man das wieder ein bisschen schöner sieht. Also bei einer Microsoft zum Beispiel sieht man schon, dass die aus der Spitze ordentlich nach unten gedroschen wurde und 36% verloren hat. Wir kommen schon langsam in meinem interessanten Nachkaufbereich, das wäre so bei den 340, da waren wir knapp nicht dran, aber dabei für mich die Microsoft-Aktie aus langfristiger Sicht definitiv spannend. Aber da sieht man natürlich schon, 36% ist schon eine Reihe, eine ordentliche Ladung, also die Mag 7, sie leiden definitiv. Genau, also damit hätten wir Bull- und Bär-These abgearbeitet zu diesem Thema. Wenn ihr Fragen habt oder was einwerfen wollt zu den einzelnen Themen, dann feel free und jederzeit eure Fragen in den Chat schreiben. Schönen guten Abend. Gut, Thema 1 hätten wir abgehakt, Thema 2 ist so ein ähnliches, deswegen werde ich vielleicht ein bisschen schneller gehen. Wir haben hier Asien im freien Fall, der Kospi vor allem ist im freien Fall. Da ist der Circuit Breaker die Woche, glaube ich, warte, lass mich nachlesen, zweimal hintereinander getriggert worden. Und das ist natürlich nichts, was positiv ist. Was ist ein Circuit Breaker? Ein Circuit Breaker ist nichts anderes, als wenn der Kurs einen gewissen Wert fällt, dann wird der Handel einfach für eine gewisse Zeit unterbrochen und dann wird weiter gehandelt. Und wir haben am Freitag Intraday minus 8,19% im Kospi gesehen, also auch hier sehen wir ja, da ist Samsung und SK Hynix natürlich sind die großen Schwergewichte in diesem Index. Ich glaube jetzt, es ist SK Hynix, habe ich es irgendwo stehen? Nein. Aber tut nichts zur Sache, also Samsung und andere sind da drinnen und das sind halt Technologiewerte und die sind halt ebenfalls abverkauft worden. Die sind vorher aber auch halt gut gelaufen und das muss man auch sagen, die haben fahnenstangenartiges Verhalten und deswegen wird es halt einfach volatiler und im Prinzip ja, gilt da dasselbe. Das ist jetzt noch nichts Dramatisches, wenn man sich den Kospi anschaut, dann wird einen eigentlich sehr schwindelig von dem Anstieg. Das ist halt schon etwas, was extreme Fahnenstange ist und was man sich hier definitiv mal anschauen muss und geben muss. Also der ist ja wirklich seit Mai letzten Jahres, ja, ich muss mir das jetzt ausmessen, ich habe die Zahl schon wieder vergessen, aber wenn man das letzte Tief am 8. April nimmt und zum Hoch geht, dann wären es 311% für einen Index. Jetzt stehen wir bei ungefähr ja immer noch 267%. Ja. Und auch das, bitteschön, sind ja keine Abverkäufe. Das ist ja jetzt, das ist natürlich 8%, aber wenn man sich anschaut, wie stark das gestiegen ist, dann ist es wieder was anderes. Klar, kann das für Probleme sorgen, aber momentan sehe ich es auch eher so, als wäre das ein vorübergehender Effekt. Also, viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Gut, dann haben wir das nächste Thema und schauen wir ein bisschen wieder auf die FED. Die FED ist ja auch wieder spannend. Wir haben ja Walsh gehört und wir haben jetzt mehrere Einordnungen. Also wir haben ja die Zinssenkung oder beziehungsweise den Zins gleichlassen, haben wir ja schon letztes Mal besprochen. Aber es gibt jetzt doch einige neuere Einordnungen und einige neue Dinge, die herausgekommen sind. Wir kommen dann noch gleich zum PCI-Preisindex, der ja letzte Woche schwer enttäuscht hat. Aber prinzipiell auch hier gilt, natürlich ist Kevin Walsh hawkisch. Und ich habe auch schon Theorien gehört, es geht für mich so ein bisschen in Richtung Verschwörungstheorie oder so ein bisschen in, sag ich jetzt mal, schon sehr, sehr überdramatisierte Spieltheorie. Nennen wir es nicht Verschwörungstheorie, nennen wir es überdramatisierte Spieltheorie, ist besser. Nämlich, dass Kevin Walsh jetzt den Hawken spielt, also jetzt hawkisch ist, um dann eben in weiterer Folge die Zinsen doch zu senken. Also jetzt zu sagen, hey, ich bin der Nachfolger, ich bin keine Marionette von Donald Trump, ich mache, was ich will, also ich bin hawkisch. Und dann kommt doch die Taube durch. Und er ist dann doch für niedrige Zinsen in der Zukunft. Das ist so eine Theorie, die herumgeht. Ich weiß nicht, ich halte das nicht besonders für besonders wahrscheinlich, weil das wäre halt auch, wenn er es dann am Ende so macht, muss er ja auch irgendwie argumentieren, warum rede ich zuerst von Zinserhöhung und dann senke ich die Zinsen. Also da muss es ja dann irgendeinen Connex geben, da muss es ja irgendwas geben. Deswegen glaube ich eher nicht, dass das so der Fall sein wird. Aber auch hier haben wir natürlich bullische und bearische Argumente und die FED erhöht sie jetzt die Zinsen, ist die Frage. Erstens mal, wenn wir beim bullischen Sektor bleiben, natürlich, wenn die Wirtschaft stark ist, dann verträgt sie auch höhere Zinsen. Ja? Das ist vollkommen klar. Und die FED erhöht ihn aus Stärke und nicht als Notbremse. Das ist halt immer wieder ein Unterschied. Es kann natürlich die Notbremse werden, wenn die Inflation davon galoppiert. Aber wenn das nicht passiert, wenn die Inflation halt ein bisschen steigt und man die Wirtschaft ebenfalls brummt, dann kann man natürlich sagen, okay, man erhöht aus Stärke und nicht aus Schwäche. Das ist mal ein bullisches Argument. Ein zweites bullisches Argument hat, das ist schon positiv, finde ich, dass Walsh jetzt einmal mit der Zinssenkungsfantasie aufgeräumt hat. Ja, die hat er ja in seiner ersten Pressekonferenz de facto beerdigt, zumindest vorübergehend beerdigt. Und der Markt weiß jetzt einfach, woran er ist. Auch das ist ja was Positives. Der Markt braucht immer Sicherheit. Und wenn er Sicherheit hat, dann ist das etwas, was gut und was hervorragend ist. Ja. Und natürlich, höhere Zinsen schaden ja nicht ausschließlich. Das muss man halt auch am Schirm haben. Ja, höhere Zinsen schaden halt dem Techniksektor, höhere Zinsen schaden halt den eher höher verschuldenden Branchen, ganz klar, aber Banken zum Beispiel, Value-Titel zum Beispiel, Dividendentitel zum Beispiel, die profitieren ja eigentlich in eine Zinserhöhung hinein und das ist natürlich auch etwas, was hier sehr, sehr positiv zu werten ist. Und 3% bis 4% Inflation, das ist jetzt noch kein 2022. Ich weiß, der Dominik spricht immer, dass es higher for longer bleiben wird. Aber im Moment ist davon auszugehen, wenn jetzt die Energieinflation wieder zurückkommt, und das ist ja auch der Treiber, und die Ölpreise, wir können uns dann auch gleich den Ölpreis anschauen, beziehungsweise machen wir eh noch ein bisschen später in dieser Podcast-Folge, kommen ja schon zurück, dann wird das nicht das große Problem werden. Das heißt, higher for longer ist ein Problem. Wenn es jetzt mal auf 4% schießt und wenn es dann wieder runterkommt, dann ist es weniger das Problem. Das also ist eher die bullische Seite. Jetzt kann man natürlich auch die bearische Seite aufschlagen und kann sagen, naja, das ist ja schön und gut, aber eine Zinserhöhung würde in weiterer Folge einen Tech-Abverkauf zur Folge haben. Damit würden die Märkte einbrechen und damit könnte möglicherweise ein Kaskadeneffekt einbrechen. Ja, das heißt, dass immer mehr und mehr Werte dann natürlich fallen und es sozusagen zu einem Crash-artigen Szenario kommt. Das wäre natürlich ein mögliches Szenario. Ein zweites mögliches Szenario auf der bearischen Seite ist natürlich das Stagflationsthema, das der Dominik hier an dieser Stelle schon oft genug besprochen hat. Ja. Ja, wenn die Inflation steigt und die Wirtschaft gleichzeitig stagniert, dann haben wir ein Riesenproblem. Das ist ganz klar. Auch bearish kann man sagen, Walsh ist ein Falke mit Geschichte. Ja, also definitiv jemand, der das schon länger sagt, der schon länger eine strukturell härtere Fed gefordert hat und dergleichen mehr. Das heißt, auch das ist nichts Neues. Das ist ebenfalls eher bearish. Und was noch dazu kommt, und das ist schon ein großes Problem momentan für Amerika, wir haben einen wieder erstarkten Dollar. Und wenn man sich das anschaut, auch hier können wir wieder auf den Chart gucken, dann haben wir im Euro-US-Dollar so ein bisschen eine Unterstützungswiderstandszone. Wir sind da genau drin. Ich zeichne die mal kurz ein live, damit man die auch schon sehen kann. Das ist jetzt der DXY, also der US-Dollar-Währungsindex. Und wenn man hier jetzt eine Unterstützungswiderstandszone zeichnen möchte, dann könnte man sagen, naja, das wäre so ungefähr hier. Und ja, charttechnisch ist man da jetzt auf jeden Fall drüber ausgebrochen. Also charttechnisch ist man über diesem Unterstützungsniveau. Jetzt kommt man zwar ein wenig zurück, aber das könnte durchaus charttechnisch weiter nach oben gehen. Und je stärker der Dollar wird, umso mehr sind natürlich die US-Exporteure belastet, logischerweise. Und auch die Schwellenländer, die hoch in US-Dollar verschuldet sind, wird das treffen. Und auch das könnte natürlich dann zu einem Sell-off führen, logischerweise irgendwann. Das heißt, den Dollarkurs, den muss man definitiv im Auge halten. Und ich glaube auch, dass da die US-Regierung und Trump und Co., denen kommt ein hoher US-Dollarkurs ja auch nicht unbedingt entgegen. Die werden da auch definitiv drauf schauen. Genau. So viel also dazu. Gut, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ruhig reinschreiben. Also nur nicht schüchtern sein. Könnt ruhig reinschreiben. Könnt man auch Kontra geben, das was normalerweise der Dominik macht. Oder ich ihm. Ja. Und wenn euch dieses Format trotzdem gefällt, auch ohne Dominik, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn sehr, sehr gerne. Auch darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Springen wir weiter und zwar zum PCE-Inflation-Problem. Ich blende euch auch dieses Problem hier in ein paar Zahlen ein und man muss halt schon sagen, es könnte halt schon kritisch werden. Es könnte schon kritisch werden. So, hier ist mein Bildschirm. Und wenn man sich jetzt die PCE-Price-Index anschaut, dann sehen wir im Februar 2,9% plus, im März dann schon 3,5%, im April 3,8%, im Mai sind es jetzt schon 4,1% gewesen und das war schon ein bisschen eine Schockzahl, diese 4,1%, die da hereingekommen sind. Das ist natürlich schon etwas, ja, es ist nicht mehr ganz locker. Also 4,1% ist halt schon weit vom 2%-Ziel der Fed entfernt und das ist natürlich nichts, was jetzt so einfach geht. Man muss natürlich dazu sagen, ja, die Kern-PCE ist von 3,3 auf 3,4 gestiegen. Also da war es nicht so dramatisch. Ja. Und auch hier, ich habe es schon gesagt, Treiber sind natürlich die Energiepreise, die jetzt möglicherweise mit einem sinkenden Ölpreis, und schauen wir jetzt kurz am Ölpreis, weil es dazu passt, mit einem sinkenden Ölpreis wieder zurückkommen. Ja, das heißt, wir haben hier Crude Oil, heute steigen wir zwar ein bisschen, aber man sieht natürlich schon, wir sind im Ölpreis aus der Spitze jetzt ordentlich zurückgekommen. Die Spitze war mehr oder weniger hier und wir sind hier zurückgekommen, also wir sind um 40% im Ölpreis gefallen. Das wird sich natürlich auch in den Inflationsdaten, die jetzt dann zukünftig rauskommen, wird sich das natürlich auswirken. Voraussetzung hier natürlich ist, erstens, die Straße von Hormuz bleibt offen. Da gibt es ja schon wieder Geplänkel und Gefechte und dergleichen mehr. Das ist die unbedingte Voraussetzung. Und der Nahostkonflikt wird halt jetzt mal, ist vielleicht nicht befriedet, aber wird mal unter gewisse, ja, irgendwie eingefroren zumindest. Nennen wir es eingefroren. Ja. Und das ist halt was wirklich wichtig ist. Ja. Das heißt, wenn man dieses Argument 4,1%, oh mein Gott, sieht und jetzt wieder den bullischen Blick drauf wirft, dann könnte man sagen, du, es ist nicht so schlimm. Es ist ja temporär, das dreht sich schon wieder. Ich sage gleich in Dominik sein Gegenargument dazu, was er immer bringt, die Firmen werden die Preise dann ja nicht wieder senken, nur weil jetzt der Ölpreis sinkt. Das kann in manchen Branchen stimmen, in manchen wahrscheinlich eher nicht, definitiv. Aber wir haben jetzt zum Beispiel Apple gesehen, auch die Apple-Aktie ist eingebrochen, weil sie massive Preiserhöhungen angekündigt haben. Die Chippreise steigen und so weiter. Hat jetzt mit Öl natürlich nichts zu tun, aber oder nur am Rande zu tun, sagen wir so. Aber trotzdem, diese Preiserhöhungen wird Apple vermutlich nicht wieder rückgängig machen, wenn die Chips wieder billiger werden. Oder wahrscheinlich eher nur bei den billigeren Geräten rückgängig machen, aber bei den teureren nicht. Ja? Das heißt, dass dieser Inflationseffekt komplett so runterstürzt wie der Ölpreis, das ist eher unwahrscheinlich. Ich habe jetzt gleich mal in Dominik seine Meinung hereingebracht, weil es definitiv hier spannend ist. Ja. Nichtsdestotrotz, Kern-PCI-Preis ist von 3,3 auf 3,4 gestiegen. Das ist zwar eine klebrige Inflation, aber sie explodiert nicht. Das nominale Wachstum hilft natürlich den Umsätzen, ganz klar. Also die Sachwerte wie Aktien profitieren natürlich davon. Logisch, also wenn Apple die Preise erhöht, dann wird Apple mehr Umsatz machen. Wahrscheinlich auch mehr Gewinn, das ist kein Side-Effekt. Ja. Wenn natürlich der Konsum nicht einstürzt dazwischen, ganz klar. Und damit bin ich natürlich in Aktien vor dieser Inflation geschützt. Und was man noch dazu sagen muss, die hawkische Fed, die ist ja mittlerweile eigentlich eingepreist. Das heißt, man erwartet jetzt keine Zinserhöhung mehr. Ich zeige auch das ganz kurz. Ich habe dazu auch zwei Charts vorbereitet, hätte ich vorher schon machen können. Wir haben hier Number of Rate Cuts in 2026, also wie viele Rate Cuts, also Zinssenkungen wird es in 2026 noch geben. Also da sind wir abgestürzt nach unten. Ja, das ist de facto kaum noch irgendwas. Ja, also eine 19,8% Chance und zwei 4,9% Chance. Ja, also kaum noch etwas. Rate Hikes dagegen, das wird schon spannender, ob Zinsanstiege oder wann der nächste Zinsanstieg kommen wird. Und da sagen 49% immerhin vor 2027, 69% sagen vor Juli 2027, also ja, mal schauen, was das wird, und vor 2028 dann 79%. Also so knapp auf knapp 2027, also 2026 nichts mehr, Mitte 2027 sehr wahrscheinlich, vor 2028 noch wahrscheinlicher. Also ja, das ist schon jetzt natürlich eingepreist, da kommt jetzt nichts mehr nach, außer es kommt noch irgendwie ein anderer Schock, logischerweise. Aber ansonsten war es das. Ja. Das ist die bullische Seite. Und wenn man die bearische Seite sich dazu anschaut, naja, okay, 4,1%, das ist schon, ich habe es vorher erwähnt, meilenweit entfernt vom 2%-Ziel der Fed. Also da muss man jetzt schon lange, lange, lange dran arbeiten, das wird jetzt nicht in ein oder zwei Quartalen auf 2% sein, das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Wir haben es vorher schon besprochen, Stagflation ist ein Worst Case, auch für Aktien. Also Stagflation wäre für Aktien die Hölle, definitiv. Also das ist was wichtig ist. Dann die Energieinflation, Die kann man halt nicht leicht wegrechnen. Und wenn sie länger bleibt als erwartet und der Iran-Frieden fragil wird oder die Straße von Hormuz geschlossen wird, ja, dann wird es zusätzlich schlimmer. Und die realen Löhne sind natürlich auch unter Druck. Wenn ich 4% Inflation habe, aber die Löhne dann nicht mitsteigen mit diesen 4%, ja, dann wird irgendwann der Konsum, und der Konsum ist der Hauptmotor, dann wird der irgendwann natürlich einbrechen. Und das ist natürlich auch eine extrem wichtige Sache, die man hier am Schirm haben muss, definitiv. Also ja, schauen wir an, was die nächsten Inflationsdaten sagen. Nächstes Mal ist der Dominik wieder dabei. Dann werden wir uns darüber intensivst unterhalten. Gut, soweit also zu diesem Thema. Dann kommen wir zu einem Thema, das für zumindest die Kryptobranche ein bisschen ein heikles ist, nämlich zum lieben Bitcoin. Und ich mache den schnell mal im Chart auf, damit ich euch das Ganze auch visuell ein bisschen zeichnen kann. So, was haben wir im Bitcoin? Schauen wir uns zunächst einmal, charttechnisch an, was uns im Bitcoin blüht. Ja, und das ist natürlich schon ein wichtiger Fall. Wir haben ja schon öfters erklärt, Dominik und ich, wir haben schon öfters gewarnt, dass die Bitcoin-Preise noch tiefer fallen werden und noch tiefer fallen können. Wir haben hier die erste Bärenflagge, wir haben hier die zweite Bärenflagge, wir haben jetzt eine sehr steile Bärenflagge und wir kommen immer weiter nach unten und immer weiter in Richtung meines Kaufziels. Also ich gehe davon aus, dass wir die 55.000 durchaus noch sehen könnten. Wir sind jetzt hier natürlich in einem Unterstützungsniveau, einerseits aus dem Anchored VWAP, der hier raufkommt und der hier definitiv als Unterstützung sorgt, andererseits hier von diesem Unterstützungswiderstandsniveau, das wir hier eigentlich seit 2024 haben, zu dem wir jetzt zurückkehren bei so roundabout 53.000, 54.000, 55.000 um den Dreh. Und dann kommt unten die 50.000, die psychologisch wichtige, und die 48.000, die nochmal hier definitiv ein extrem interessantes Niveau ist. Ja, das heißt, wir kommen hier in eine große, große Clusterzone rein. Die sollte definitiv halten. Also wenn es da nicht hält, dann geht es, wie der Dominik immer schon erwähnt, runter auf die 32.000. das ist nicht mein charttechnisches Basisszenario. Mein charttechnisches Basisszenario wäre, und das wäre das schönste Basisszenario eigentlich für mich, dass wir hier jetzt einmal einen Boden finden einmal und dass wir jetzt hier mal ein bisschen seitwärts gehen, uns erholen und dann nach oben gehen. Ja? Das einmal zum charttechnischen Bild. Ja. Wir haben halt mit Krypto definitiv einen Risk-Off-Wert. Und das ist nicht das zweite Gold. Also das hat es jetzt immer und immer wieder bewiesen. Es ist nicht das zweite Gold, sondern wir haben hier definitiv eine Risk-Off-Währung eigentlich, wenn man Bitcoin als Währung sieht. Und was man schon sagen muss, ist jetzt, dass in 24 Stunden wurden da 1,26 Milliarden Dollar an Positionen liquidiert. Das waren über 209.000 Trader, die da aus dem Markt geschwappt wurden. Natürlich größtenteils welche, die mit Hebel gearbeitet haben, wieder mal, die gesagt haben, das war's jetzt da und ich steige ein mit Hebel und ab jetzt kannst du noch nach oben gehen. Die hat es jetzt eigentlich alle wieder aus dem Markt geworfen. Und wenn man sich den Fear and Greed Index anschaut auf Bitcoin, und den gibt es den extra auf Bitcoin, also den Krypto Fear and Greed, nicht den Bitcoin, den Krypto, dann sehen wir halt, dass wir in extremer Angst sind. Also wir sind in Extreme Fear. Und das war historisch gesehen, und das muss man jetzt da wieder zum bullischen Argument zählen, also ich fange jetzt wieder mit den bullischen Argumenten für Bitcoin an. Historisch gesehen waren das immer Situationen, wo man kaufen konnte, wenn extreme Panik geherrscht hat. Extreme Angst, extreme Panik, das ist definitiv etwas der Fall. Wir sind auf 16, ich kenne jetzt da leider, gibt es irgendwo einen Chart? Nein, anscheinend nicht. Aber ja, definitiv mal immer, wenn die Panik recht hoch war, dann war da natürlich angesagt, dass man hier was macht. Dann die Massenliquidationen. 1,26 Milliarden Dollar gehebelte Long-Positionen sind wieder aus dem Markt draußen. Das könnte sich schon langsam ausgespült haben. Ja, das heißt, da könnten die schwachen Hände wirklich schon langsam aus dem Markt draußen sein, die immer spekuliert haben, nach oben spekuliert haben, nach oben spekuliert haben, nach oben. Wenn die irgendwann aufgeben, dann bereinigt sich das vielleicht auch mal nach unten. Aber dann könnte es wieder durchaus nach oben gehen, weil es sind sicherlich auch gehebelte Short-Positionen im Markt und die können dann im Gegenteil wieder sehr, sehr schnell für einen Short-Squeeze sorgen. Also so beides ist im Moment möglich. Man muss sich da definitiv in die Zahlen hinein vertiefen, aber es ist definitiv spannend. Für mich langfristig, und für mich wäre Bitcoin hier kein Trading-Einstieg, sondern ein langfristiger Einstieg, wäre es mir eigentlich egal, ob man jetzt hier noch auf 50 oder auf 44 und selbst auf 32.000 wäre es mir egal. Das wäre halt dann die letzte Nachkaufszone, wäre die 33.000, 34.000. Also das wäre halt der langfristige Plan. Genau, aber, und man muss dazu sagen, Bitcoin ist ja trotz dem Kursverfall, hat das noch immer 1,33 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Das heißt, das ist definitiv kein Nischenwert, den wir hier vor uns haben. Aber, das war jetzt die bullische Seite, ich gehe jetzt wieder über zur bearischen Seite. Was man schon sagen muss, die Leute, die vom digitalen Gold reden, die müssen langsam die Klappe halten, weil das, was da passiert, ist definitiv alles andere als digitales Gold. Ja, auch Gold ist in letzter Zeit gefallen, keine Frage, aber halt nicht vergleichbar mit Bitcoin. Definitiv. Wenn ich höre, beide Dip bei Bitcoin, dann kriege ich auch die Krise. Weil, entschuldige, das ist ein Abwärtstrend. Das ist kein Dip. Das ist kein Dip. Ja, also wir beiden hier keinen Dip, sondern wir kaufen einen Abwärtstrend, wenn wir das so machen. Wenn ich das nochmal hier ganz klar im Chart noch einmal zeigen darf, das ist ein glasklarer Abwärtstrend. Ja, wir kaufen hier keinen Dip. Hier hätte man den Dip gekauft. Ja, vielleicht noch. Aber das ist hier hätte man keinen Dip mehr gekauft und hier kauft man schon gar keinen Dip mehr. Definitiv nicht. Ja. Dann, ja, 209.000 liquidierte Trader in 24 Stunden zeigen auch noch immer, wie gehebelt man im Bitcoin unterwegs ist. Auch das ist natürlich eher bearish meiner Meinung nach. Und ja, die hawkische Fed mit steigenden Realzinsen, ja, das ist halt wie bei Gold. Ich weiß schon, man kann auch auf Bitcoin Zinsen bekommen, aber in der Regel bekomme ich halt auf Bitcoin keine Zinsen. Und insofern ist es wie Gold. Es ist halt, wenn die Zinsen steigen, dann wird Bitcoin sich weiterhin schwer tun. Wenn die Zinsen fallen, wird es definitiv besser sein. Gut, soweit also der Take zu Bitcoin. Und last but not least, da wir schauen uns dann noch den DAX an, aber bevor wir zum DAX kommen, plaudern wir noch über Öl und über Gold, weil es auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Wir haben jetzt den Iran-Konflikt und der Iran-Konflikt ist alles andere als befriedet, ist alles andere als erledigt. Der Markt hat es eingepreist, meiner Meinung nach, oder größtenteils eingepreist, dass sich das Ganze erledigt hat. Das heißt, wenn da jetzt wieder ein großer Konflikt ausbrechen sollte, nicht so kleine Scharmützel, wie es im Moment ist, aber wenn da große Konflikte wieder ausbrechen sollten oder diese ganzen Verhandlungen, für die man sich jetzt 60 Tage Zeit genommen haben, wenn die scheitern sollten, dann wird das sehr, sehr schnell wieder in den Markt eingepreist werden, das, was er jetzt ausgepreist hat. Ja, das heißt, das Risiko ist größtenteils ausgepreist. Deswegen haben wir einen Ölkurs, der ordentlich nach unten gefallen ist. Aber wir müssen uns im Klaren sein, wenn das nicht so funktioniert, dann wird das ganz, ganz schnell wieder eingepreist werden. Und das ist natürlich auch eine enorm wichtige Sache. Schauen wir auch ganz kurz hier, ich habe sie vorher schon gezeigt gehabt, aber schauen wir nochmal uns Crude Oil an gemeinsam. Ich meine, das ist natürlich jetzt sehr schnell gegangen mit dem Auspreisen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier langsam den Boden finden werden, weil was jetzt passieren wird, selbst wenn hier wirklich der Friedensvertrag unterschrieben wird und dergleichen mehr, Dominik zeigt es ja auch immer, die strategischen Reserven vieler Länder sind auf Tiefstständen. Alles, was ein Politiker jetzt zu tun hat, ist diese Tiefststände so schnell wie möglich wieder aufzufüllen. Das heißt, Öl wird jetzt nicht ins Bodenlose fallen, selbst wenn es hier einen Vertrag gibt, weil jetzt wahnsinnig viele Länder, wahnsinnig viele Regionen ihre stillen Reserven wieder auffüllen müssen. Die werden das jetzt natürlich nicht so machen, dass der Ölpreis wieder nach oben schnalzt, aber die werden hier, irgendwann wird der Ölpreis, glaube ich, meiner Meinung nach, ist mein Basisszenario, in einen längerfristigen Seitwärtstrend übergehen, wo eben genau das passiert. Ob das jetzt da zwischen 80 und 60 ist, ob das zwischen 85 und 55 ist, sei dahingestellt. Aber ich glaube, dass das jetzt kommen wird. Das ist zumindest mein Basisszenario, wenn es um den Ölpreis geht. Das heißt, hier könnten wir jetzt Optionskonstrukte vielleicht wie den Iron Condor oder ähnliches traden. Noch wäre mir das zu früh. Also noch will ich dafür die Bestätigung. Und noch muss man natürlich aufpassen, dass das jetzt wirklich mal in trockene Tücher kommt, dass es da wirklich einen Deal gibt, weil sonst wird es natürlich schwierig. Aber eins ist klar, diese sinkenden Ölpreise, die tun natürlich den Verbraucherinnen, den Unternehmern gut, ja, weil dadurch der Druck eben rausgeht und die Inflation nach unten geht, ganz klar. Die Deeskalation, wenn es wirklich eine geben würde, hätte wieder ein geopolitisches Risiko ausgepreist und zwar, glaube ich, dauerhaft ausgepreist, weil was jetzt nebenbei schon passiert und da fließen Milliarden und Abermilliarden rein, sind Ausweichrouten, die Straße von Hormuz zukünftig nicht mehr als so strategischen Punkt, neuralgischen Punkt darstellen werden. Das heißt, es werden schon Pipelines gebaut, es werden schon andere Transportwege gebaut. Das heißt, man schaut schon, wie kann man das Öl auch außerhalb der Straße von Hormuz irgendwie rausbringen. Auch das ist natürlich klar. Ein niedriger Ölkurs verschafft das Fed-Spielraum, also Kevin Warsh und den Fed-Mitgliedern Spielraum. Und ja, kann wieder eine Sektorrotation geben. Auch das muss man am Schirm haben. Schaut euch das vielleicht in nächster Zeit gerne mal an. Wer profitiert denn von günstigeren Inputkosten? Na, das ist die Industrie, das ist der Transport, das ist in weiterer Folge auch der Konsum. Ja? Und deswegen haben die Margen Rückenwind. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit 2, 3 Seetransportunternehmen gekauft, die als taktische Position in meinem Depot, die davon sicher profitieren werden. Ja? Also vom niedrigen Ölpreis und natürlich von einer steigenden Nachfrage dann. Genau, das dazu. Und dann noch rüber zum Thema Gold. Da haben ja der Dominik und ich auch gesagt, das ist definitiv ein Pullback zum Ausbruchsniveau. Der Ausbruch wird sich fortsetzen. Genau das hat er jetzt getan. Wir haben neue Tiefs gesehen. Wir sind also hier, ich muss meinen Bildschirm teilen, sorry. Wir sind hier also nach wie vor, also hier Ausbruch nach unten, Retrace und dann wieder hierher. Und das ist jetzt mal die Situation. Bei 4.000 wartet nämlich hier ein ganz gutes Unterstützungsniveau, roundabout 4.000. Das ist sehr, sehr positiv. Wenn die 4.000 nicht halten, dann müssen wir uns dringend über die 3.700 besprechen, 3.700, 3.800 beziehungsweise sogar 3.500 unterhalten. Das kann passieren. Ist das ein kurzfristiger Effekt? Meiner Meinung nach ja. Langfristig glaube ich, dass Gold weiter bullish ist, weil selbst wenn der Iran-Konflikt befriedet ist, haben wir noch so viele geopolitische Probleme auf dieser Welt, dass sich das definitiv, meiner Meinung nach zumindest, eigentlich in einem steigenden Goldpreis auswirken muss. Also wenn man der Goldpreis noch einmal den großen Gefallen tut und auf 3.500 zurückkommt, dann würde ich da mit beiden Händen zugreifen, logischerweise. Dominik und ich sagen es ja immer, wir haben Gott sei Dank genügend Liquidität aufgebaut und deswegen wäre dann einer der Faktoren, wo ich sehr zugreifen würde, also langfristig, 2030, 2035, also nur um den Zeithorizont hier nochmal klar zu machen, langfristig hier in Gold investieren würde. Das ist definitiv etwas, was wichtig ist. Momentan verkaufen einige Zentralbanken wieder Gold, unter anderem die Türkei, die massive wirtschaftliche Probleme hat, aber auch 2, 3 andere. Das ist momentan so ein bisschen ein Problem im Markt. Ja, und die Zukäufe sind halt momentan nicht so, wie sie sein sollten. Also die Nachfrage ist definitiv geringer im Moment. Mal schauen, ob sich das wieder ändert. Wenn es sich nicht so schnell ändert, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn wir Gold nochmal in der Nähe der 3.500 sehen. Das wäre sogar meiner Meinung nach hervorragend. Was man definitiv sieht, ich zeige das vielleicht eher im Wochenchart, ist, dass wir hier fallende Kurse, ja, also ich sage, für mich ist ja immer eins entscheidend als Charttechniker. Wenn die Kurse ansteigen, was macht der Umsatz? Ja, jetzt nehmen wir das, ich muss gerade Linien zeichnen, nehmen wir den Anstieg hier, so, nehmen wir den, was hat der Umsatz gemacht? Zack, er ist angestiegen. Was macht der Umsatz im Moment? Wir haben fallende Kurse und der Umsatz fällt nach unten. Und genau das will ich sehen. Genau das will ich sehen. Ich will sinkende Umsätze sehen. Ich will im Abwärtstrend, dass die Umsätze geringer werden, was nichts anderes bedeutet als, dass der Verkaufsdruck wird geringer. Der Kaufdruck ist zwar noch nicht da, aber irgendwann kommt der Kaufdruck hinein. Und wenn der Kaufdruck dann hineinkommt, dann geht es wieder mit steigenden Umsätzen nach oben. Das ist im Prinzip all das, was es hier zu sagen gibt. Gut, dann hätten wir Gold auch abgearbeitet. Dann lasst uns noch gemeinsam einen Blick auf unsere Heimatgefilde, den Dachraum werfen und da vor allem auf den DAX natürlich. Der ist, ja, ich will jetzt nicht sagen schwach, auch der ist ja in der Nähe von All-Time-Highs, logischerweise. Aber es gab schon einige Problemzonen. Infineon minus 5%, Zalando, da gibt es eine BaFin-Untersuchung wegen des 2025er Jahresgeschäftsbericht, wo es angeblich Bilanzierungsverstöße gibt. Das ist natürlich nicht positiv. Und das große Sorgenkind Volkswagen, ebenfalls problematisch. Ich meine, auch hier muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich ist das, und das hat natürlich auch einen schwachen Euro zur Folge. Das heißt, wenn man sich den Euro-US-Dollar-Kurs anschaut, auch da können wir kurz hinschauen, und dann sehen wir natürlich, dass der jetzt immer auch im Wochenchart, dass der jetzt da schön aus der Spitze hier wieder nach unten gekommen ist. Das heißt, das ist definitiv halt auch etwas, was positiv ist. Wenn der Euro schwächer wird, wäre das natürlich sehr gut für die europäischen Exporteure. Definitiv. Das muss man klipp und klar sagen. Und ansonsten, ja, unternehmensspezifische Probleme wie bei Zalando und VW wird es immer wieder irgendwann geben. Ich sehe das jetzt nicht auf ganz Europa. Auch das ist ein bullisches Szenario. Und ja, mal schauen, wie die EZB mit den Zinsen weiterverfahren wird. Auch das könnte vielleicht Rückenwind geben, wenn da nicht weiter erhöht wird. Ansonsten kann man natürlich auch die bearische Variante einnehmen und kann sagen, okay, der schwache Euro ist ein Misstrauensvotum eigentlich gegen den Euroraum definitiv. Wenn bei VW tatsächlich 100.000 Jobs wegfallen, wird das auch ein Strukturproblem, wird das andere Industrien mitreißen. Auch das kann man sagen. Auch der Fall Zalando ist natürlich, beschädigt das Vertrauen in den europäischen Aktienmarkt definitiv. Und ja, ansonsten, wie gesagt, auch wenn man sich den Euro-Stocks anschaut, wir sind eigentlich in der Nähe von All-Time-Highs in allen Indizes. Euro-Stocks fehlt ein bisschen was. Ja, also man kann es nicht ganz so bearish sehen, aber es ist definitiv natürlich immer wieder eine Problemzone. Genau. Gut, ansonsten möchte ich euer Augenmerk noch auf den Donnerstag legen. Donnerstag kommen nämlich die Job Reports raus. Wir haben am Freitag übrigens in den USA Feiertag, auch das nicht zu vergessen. Und am Donnerstag kommen deswegen schon die Job Reports raus. Normalerweise kommen sie immer am Freitag. Auch da wird mit Argusaugen drauf geschaut werden, was sich da tut. Das heißt, der Donnerstag könnte sehr, sehr volatil werden. Das Ganze wird vorbörslich passieren. Auch dazu sind am Freitag die Börsen geschlossen. Und ja, das ist eben das, was man da noch einordnen muss und wovor man ja ein bisschen vorsichtiger sein muss, zumindest im kurzfristigen Handel, hat jetzt mit langfristigen Dingen nichts zu tun. Gut, liebe Leute, damit wäre ich am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss so zahlreich dabei wart. Freue mich noch über einen Daumen nach oben, wer es noch nicht gegeben hat. Ihr dürft in den Kommentaren in Dominik gerne schöne Urlaubsgrüße senden. Und ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Handelswoche. Für alle eine Stunde Freiheit-Mitglieder habe ich nachher noch den ein Blick in den Deep Work Blink sozusagen. Also wir werden nachher noch ein bisschen plaudern und ein bisschen tiefer da reingehen. Wer Lust und Laune hat, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank, macht's das gut. Dominik, falls du das siehst, liebe Grüße, genieß den Urlaub. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.